Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Es ist Halbzeitpause bei der 71. Vier-Schanzentournee und Halbzeitpause. Das heißt natürlich auch Zeit für Analyse und das in einem neuen Jahr. 2023 ist da und die Flugshow ist wieder zurück und wir melden uns heute mit der Analyse zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Das bin einmal ich, Gernot Clement. Ich bin der rot-weiß-rote Part in der Flugshow und mir zugeschaltet aus Ostwestfalen ist natürlich wer auch sonst das wandelnde Skisprung-Lexikon. Louis Holuch, hallo Louis, grüße dich.
Prosit Neujahr, lieber Gernot, Prosit Neujahr an alle da draußen.
Ja, genau. Die wichtigen Dinge zuerst. Frohes neues Jahr, lieber Louis. Ich hoffe, du bist gut rübergerutscht und natürlich auch ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Frohes neues Jahr, alles Gute für 2023. Louis, ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren, lass uns gleich mal direkt eintauchen in das heutige Springen. Es war ja insgesamt wirklich, wirklich viel los. Die Damen hatten auch ihren Abschluss in Lubno. Dafür wird es eine gesonderte Folge geben. Wir fokussieren uns jetzt einmal auf das Neujahrsspringen der Herren in Garmisch-Partenkirchen auf der Olympiaschanze. Ich lese mal die ersten drei vor. Halvor Egner-Granerød hat gewonnen, sein zweiter Sieg beim zweiten Tourneespringen. Er gewinnt vor Ance Lanišek. Auf Platz 3 David Kubacki und ich erwähne den vierten auch noch, Manuel Fettner, Österreich, aufgrund dessen, weil einfach nach den ersten dreien schon mal so eine große Lücke klafft. Also wenn man sich das anschaut, Manuel Fettner hat als Viertplatzierter schon knapp 15 Punkte Rückstand aufs Podium, also wirklich die drei Herren ganz oben, Granerød, Lanišek, Kubacki, die sind heute wirklich in einer eigenen Liga gesprungen und jetzt, Louis, freue ich mich sehr, dass ich die Ehre habe, dir hoffentlich als Erster im neuen Jahr diese Frage stellen zu dürfen. Was hat das heute mit dir gemacht, dieses Springen?
Es hat mir vor allem mal wieder gezeigt, dass kleinste Kleinigkeiten doch sehr große Unterschiede ausmachen können. Also ich finde, der Wettkampf heute war ein Paradebeispiel dafür, weil die kleinste Veränderung in der Windrichtung hat wirklich sehr, sehr großen Einfluss auf viele, viele Ergebnisse gehabt. Da gibt es einige Herrschaften, die davon eine Ode an die Freude singen können oder andere, die ja doch einigermaßen gefrustet sein dürften heute. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich krass, ja.
Mhm. Wenn wir jetzt explizit über den Auftritt von Halvor Egner-Granerød sprechen, im ersten Durchgang 140 Meter, im zweiten Durchgang hat er noch einen draufgepackt, 142 Meter, wenn mich nicht alles täuscht, sogar Tageshöchstweite. Ja, ein astreiner Auftritt und jetzt ein zweiter Sieg. Dann dazu dann noch der Erling Haaland-Jubel im Auslauf, wo er der ganzen Welt gezeigt hat, dass er die Ruhe in Person ist im Moment. Also das war ein richtiges Ausrufezeichen jetzt, ne?
Ja, also wenn noch einer irgendwie dran gezweifelt hat, ob er insgesamt vom Gesamtpaket her, wie man das ja so schön sagt, dazu in der Lage ist, das Ding zu gewinnen, dann hat er heute wirklich nochmal eine sehr gute Antwort gegeben. In beiden Durchgängen auch gut gelandet, hilft ja in der Regel auch. Aber wie in Österreich so schön sagt, auch heute das für ihn. Also er musste schon wirklich auch was auspacken, dass er das Springen heute gewinnt und genau das hat er auch getan.
Er musste sich brutal strecken, aber der zweite Sprung 142 Meter und dann 5x19.0, also Sprung an die Hillsize und dann nochmal mit dem Telemark, also Shampoo. Wirklich stark, was er uns da präsentiert hat. Und hinter ihm, ganz knapp dahinter, Ance Lanišek, der jetzt in Garmisch-Partenkirchen, wird er sich denken, endlich das gezeigt hat, was er schon in Oberstdorf hätte zeigen wollen und sich das natürlich auch zugetraut hat.
Genau so ist es. Und er ist so ein bisschen das Paradebeispiel dafür, für jemanden, der erstmals quasi in so einer Mitfavoritenrolle ist, zu so einem Ereignis anreist und dann doch merkt, okay, das beschäftigt dich, das macht was mit dir, wie man ja bei uns so schön sagt. Und heute hat man dann gesehen, er hat den Turniersieg innerlich abgehakt und springt genauso wie vorher. Und siehst du wieder, dass Skispringen doch zu einem großen Teil wirklich ja im Kopf stattfindet, und da war er heute ein absolutes Musterbeispiel für.
Ja, ich würde jetzt sagen, Ancelanischek ist bei der Vier-Schanzentournee endgültig angekommen, weil er hatte ja zuvor noch keinen Podestplatz und den hat er jetzt mit dem zweiten Rang in Garmisch-Partenkirchen. Auf Platz 3 David Kubacki. Ich glaube, er wird nicht hundertprozentig damit zufrieden sein. Ich glaube schon, dass er sich ein bisschen mehr erwartet hat. Natürlich war klar, nach dem Springen in Oberstdorf, David Kubacki muss in die Offensive gehen. Er muss auf jeden Fall was aufholen. Im Vergleich zu Hallvaegner Graneröd ist ihm jetzt wieder nicht gelungen. Glaubst du, überwiegt bei ihm die Freude über Platz 3 oder doch eher die Enttäuschung, weil der Abstand zu Graneröd wieder etwas größer geworden ist jetzt?
Ich bin mir einigermaßen sicher, dass er mit dem Ergebnis heute nicht zufrieden sein wird. Nach Oberstdorf hätte man auch sagen können, okay, kann man irgendwo mit leben? Ist ja wichtig, überhaupt erstmal reinzukommen, aber der wird heute mit dem Anspruch angetreten sein, Granerüth Punkte abzunehmen. Das ist ihm nicht gelungen. Im Gegenteil, er hat sogar nochmal, ja, knappe 10 sogar verloren. Und da ist er seinem eigenen Anspruch heute nicht gerecht geworden, auch wenn man durchaus sagen kann, es lag ja nicht nur an ihm. Also klar, er hat vielleicht noch Reserve in seinem Sprung gehabt, aber die anderen waren einfach so stark, dass er an denen halt wieder nicht vorbeigekommen ist.
Ja, trotzdem muss man sagen, David Kubacki, er hat natürlich auch eine super Leistung gezeigt mit 136 und 138,5 Metern. Also so ist es ja nicht. Aber diese drei Herrschaften, Graneröd, Lanische, Kubacki, die sind ja wirklich in einer eigenen Liga gesprungen. Also ich will das jetzt nochmal kurz betonen. Also Manuel Fettner hat als Viertplatzierter knapp 15 Punkte Rückstand auf Platz 3. Also da kann man nicht mal mehr davon sprechen, dass ihm Kubacki den Platz 3
Na,
weggeschnappt hat. Das
ganz und gar nicht, ja.
ist dann wirklich von Wegschnappen keine Spur mehr. Aber das zeigt auch, liebe Hörerinnen und Hörer, was uns da für hochklassiges Skispringen gezeigt wurde. Also natürlich von allen da vorne, aber von diesen drei Herren ganz besonders. Und bei Hallvaegner Graneröd bin ich wirklich sprachlos und schwer beeindruckt, weil erinnere dich zurück nach Engelberg. Er hat in den sozialen Medien gepostet, er war mental nicht 100% ready. Und Alex Stöckl hat das auch angesprochen. Er hat mit dem Mentalcoach der Norweger echt viel gearbeitet, geschuftet, dass er genau jetzt bei diesem Großereignis zu 100% fokussiert ist, alles andere ausblenden kann. Und ja, man sieht total, der ist befreit, der wirkt gelöst. Klar, gestern in der Qualifikation, der Sprung war jetzt noch nicht 100%, aber ich habe heute schon den Hallvaegner Graneröd seinen Probedurchgang gesehen. Der war, glaube ich, auch auf 142 Meter und der musste am Ende aufmachen. Also ich glaube, der wäre da
Ja.
irgendwo in Richtung 150 Meter gesprungen sogar. Also im Moment funktioniert er wie ein Uhrwerk, wie man so schön sagt.
Und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von Kopf bis Fuß. Das stimmt einfach alles aktuell. Und das gibt dir natürlich auch so ein Gefühl der Selbstsicherheit. Aber genau diese Komponente, die du ja gerade angesprochen hast, dass man sich vor allem mit seinen Schwächen beschäftigt. Man kann ja immer sagen, Stärken, Stärken oder Schwächen, Schwächen, sagt man ja
Ja.
so schön. Diese Herangehensweise, die er aktuell hat, das macht einen absoluten Vollprofi aus. Und das ist wirklich ein absolut gemachtes Produkt, was da aktuell vorne an der Spitze steht und den anderen Leuten gerade zeigt, wo es wirklich lang geht. Und das erinnert an die Phasen, die wir hatten in der Saison, wo er den Gesamtweltcup gewonnen hat.
Ganz
Müsste ja
genau.
unsere erste Flugshow-Saison
Ganz
gewesen
genau. Die
sein.
erste
Ja.
Flugshow-Saison, das war 2020-21.
Genau, ja. Es ist gerade Rüd 2.0.
Ja, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass er genau jetzt bei der Tournee so performt. Und das hat er in der Saison eben nicht, ne? Da war eben, gut, er war bis Innsbruck, ich glaube, nach Garmisch-Partenkirchen ist er sogar als Gesamtführender nach Innsbruck gereist, aber in Innsbruck hat er dann die Führung an Kamelsdorf verloren. So müsste das gewesen sein.
Genau, ja.
2021.
Und es war deutlich knapper, als es das jetzt ist. Also.
Ja, genau. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, Luis. Das war deutlich knapper. Jetzt hat er ein bisschen mehr als 25 Punkte Vorsprung in der Gesamtwertung auf David Kubacki. Jetzt geht es dann weiter Richtung Innsbruck. Jetzt ist mal ein Ruhetag, das tut sicher auch nochmal gut, das Ganze ein bisschen zu verarbeiten und dann sich nochmal mental schon mal einstellen auf die Schicksalsschanze dieser Vierschanzentournee. Aber er hat knapp 26 Punkte Vorsprung auf David Kubacki in der Gesamtwertung und obwohl es in Innsbruck noch nicht so wirklich funktioniert hat bei ihm, glaube ich, dass dieser Vorsprung einfach auch für die nötige Ruhe bei ihm sorgt, oder? Wie schätzt du das ein? Oder glaubst du, dass er jetzt vor Innsbruck nochmal ein bisschen ins Grübeln beginnt?
Ich glaube, wenn man ihn fragen würde, ob der Ruhetag ihm jetzt gelegen kommt, würde er wahrscheinlich sagen, nee, ich wäre schon gerne weitergesprungen. Aber ja, ganz im Ernst, wenn du so drauf bist, einerseits mental, andererseits auch, was das Physische angeht und das Sprungtechnische, kann es dir auch wurscht sein im Endeffekt. Also von daher wird er sich jetzt vor Innsbruck keine Platte machen und die polnischen Kollegen von Skijumping PL haben wir in den Geschichtsbüchern gewühlt und sich mal die 10 größten Vorsprünge angeschaut, die einer nach Garmisch-Partenkirchen hatte. Und nur in einem Fall hat es der damalige Führende noch aus der Hand gegeben. Ich weiß, es ist Statistik, ne? Wird ihn jetzt auch nicht sonderlich beschäftigen, aber dieses Ruhepolster, was er hat, und das sind fast 15 Meter, das spielt ihm ja nochmal zusätzlich in die Karten.
Ja. Und er ist, glaube ich, sogar reif für einen Grand Slam. Das hat er jetzt heute durchaus bewiesen, oder?
Also wenn jetzt nicht der Föhn, wer weiß, was anstellt in Innsbruck. Klar kann man nicht ganz ausschließen. Wir wissen, wovon wir reden. Allein wenn man sich die Flugshow-Historie anschaut. Ja. Aber ja, dem ist aktuell wirklich alles zuzutrauen.
Genau, also Hallvorgner Graneröd hat das zweite Tourneespringen auch für sich entschieden. Er hat es mal wieder allen gezeigt und das, obwohl er gar nicht so fulminant in diese Saison gestartet ist. Ne? Wir haben jetzt zuletzt eigentlich mehr von David Kubacki und Andrzej Laniszek gesprochen. Hallvorgner Graneröd war ja auch in unserer Tourneeforscher eher so der, ich will jetzt nicht sagen Geheimfavorit, aber er war nur unter Anführungszeichen im erweiterten Favoritenkreis. Und dass er das jetzt bis hierhin so dominiert, wir wissen natürlich alle, es ist noch nichts gewonnen. Da kann sowohl am Berge Isel als auch in Bischofshofen noch alles passieren. Aber in der derzeitigen Verfassung ist er natürlich der erste Anwärter auf den Gesamtsieg. Und das wäre auch für Norwegen ein Wahnsinn, weil das wäre der erste Tourneesieg seit 16 Jahren. Anders Jakobsen war das. War das anders? Ich glaube, Anders Jakobsen muss es gewesen sein. 2006, 2007, ne?
Ja. Genau. Wohlgemerkt die zweitlängste Durststrecke von Nationen, die schon mal die Tournee gewonnen haben.
Über die längste sprechen wir jetzt nicht, oder, Luis?
Also, wenn ich mir die deutsche Medienlandschaft so anschaue, ist das heute schon ein großes Thema.
Übrigens eine gute Überleitung, Luis. Ich würde sagen, jetzt haben wir die ersten drei schon mal gelobt für ihre Performances. Ich würde sagen, jetzt sprechen wir mal über unsere Teams sozusagen. Wir sind ja der deutsch-österreichische Podcast. Ja. Unter den ersten 10 sehe ich einen DSV-Springer, Andreas Wellinger auf Platz 8 mit einem sehr beeindruckenden ersten Sprung auf 137 Meter und einem zweiten, der sehr solide war, aber keine volle Rakete war auf 133 Meter. Karl Geiger Platz 11 nach Oberstdorf, Luis. Finde ich, ist doch ein bisschen Euphorie wieder aufgekommen. Man hatte schon das Gefühl, wenn einer mitspringen kann um den Gesamtsieg, dann der Kalle. Mhm. Ich glaube, diese Hoffnungen, die müssen wir jetzt begraben, oder?
Ja, also das Thema ist durch. Also das hat auch Bundestrainer Stefan Horngacher heute nach dem Springen sehr deutlich gesagt. Also man wusste ja vorher, dass es schwer werden würde. Oberstdorf war ein sehr guter Auftakt. Gerade für die beiden Kollegen, die du gerade angesprochen hast. Ja. Aber jetzt mit dem heutigen Ergebnis, nee, ist das Thema durch. Also zu Andy Wellinger könnte man noch sagen, es hat ja auch nicht viel gefehlt. Der hätte heute auch Vierter werden können. Also was sind es, irgendwie 6 Punkte oder so? Ist jetzt nicht so viel.
Ja, es ist vor allem krass, weil wir ja vorher schon drüber gesprochen haben, die ersten drei springen in einer eigenen Liga.
Ja.
Die bewegen sich innerhalb von 9 Punkten, die ersten drei. Mhm. Und dann ist eine Lücke von 15 Punkten. Und danach bewegen wir uns von Platz 4 bis Platz 10 bei insgesamt 10 Punkten.
Ja.
Also von Platz 4 bis Platz 10, die sind insgesamt 10 Punkte auseinander. Also da ist dann die Dichte echt hoch. Müssen wir sagen, wenn es die ersten drei heute nicht gäbe, dann wäre das eine richtig spannende Tournee.
Ja, aber wirklich, ja.
Ja, ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, ne?
Musst du vielleicht noch bei der FIS noch einen Antrag einreichen, Gernot? Irgendwie Ausschluss für. Ja, guck, streich Norwegen.
Slowenien, Ausschluss, Polen. Ausschluss fürs oberste Regal.
Ja, genau.
Das oberste Regal.
Außer Wertung, ja, genau. Ja, das wäre es doch, ja. Aber isoliert betrachtet muss man sagen, für Andy Wellinger wieder ein guter Wettkampf. Hat er sich, glaube ich, nicht viel vorzuwerfen heute. Wirklich wieder, also gerade der erste Sprung, wirklich top. Das ist das Level, was man ihm zutrauen muss und was er hoffentlich noch öfter abrufen kann. Und der zweite Sprung war dann so sehr guter Basissprung. Weil Karl Geiger, ja, hat es halt dann wieder dieses Thema Hocke, immer ein Thema in Garmisch-Partenkirchen, nicht einfach zu halten. Und dann Absprung, Übergang, das war das, woran es ihm heute gefehlt hat, leider Gottes.
Dahinter würde ich aber sagen, sehr erfreulich, Philipp Raimund, Platz 15. Also der Junge springt eine richtig, richtig gute Tournee und das erinnert mich so auch so ein bisschen an unseren Daniel Czofenik, den Youngster, der auch so gute Leistungen zeigt, echt sich von Sprung zu Sprung verbessert hat und da bei dem hat man auch so dieses Gefühl, der saugt das so richtig auf, diese Tournee. Der genießt jeden Sprung und ich finde, das ist sehr vergleichbar, dass die beiden strahlen übers ganze Gesicht, Czofenik und Philipp Raimund.
Ja, du merkst, für beide ist es irgendwo noch so ein bisschen Neuland, gerade das Level, auf dem sie aktuell springen, wobei ich bei Czofenik sagen würde, der ist schon nochmal eine Stufe höher und hat natürlich auch mit der letzten Saison, gerade Olympia, schon wirklich ein großes Ereignis auch im Rücken. Aber Philipp Raimund, da merkst du einfach, wie viel Spaß der einfach gerade hat, wie viel Bock ihn das macht, auf diesen Schanzen unterwegs zu sein, vor Zuschauerkulissen, die er maximal aus dem Fernsehen kennt, weil im COC ist mit Zuschauern nicht so viel, hat jetzt auch die WM-Norm geknackt und mausert sich heimlich, still und leise, gerade aktuell in einem Team, was doch ja, vereinzelte Problemfelder hat, so ein bisschen zur Nummer 3 irgendwo, weil wenn du siehst, wie konstant er seine Leistung abruft und dazu im Vergleich große Namen und Leute, die schon was gewonnen haben, wie Eisenbichler und Paschke echt am Schwächeln sind, dann ist das wirklich richtig, richtig gut, was er aktuell zeigt.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt auch das eine oder andere Sorgenkind. Ich habe sogar zu dir heute gesagt, wie wir uns geschrieben haben über WhatsApp, Pius Paschke gegen Markus Eisenbichler, das ist aktuell so ein bisschen das Duell der Sorgenkinder gewesen im ersten Durchgang. Ich finde, man hat das auch anhand der Weite bei beiden gemerkt. Pius Paschke hat sich dann letztendlich relativ knapp durchgesetzt mit 124,5 Metern. Am Ende des Tages wird er 24. Gleichzeitig, Luis, erinnere ich mich aber daran, dass wir vor nicht allzu langer Zeit drüber gesprochen haben hier im Podcast, dass der Pius performt und dass er richtig performt. Hast du das Gefühl oder woran machst du es fest, dass er sich im Moment so schwer tut? Gab es irgendein einschneidendes Erlebnis? Erinnerst du dich an irgendeinen Sprung, an irgendein Ereignis, was dafür gesorgt hat, dass er so ein bisschen in eine kleinere Abwärtsspirale reingekommen ist?
Also im Grunde hat es ja erst in Oberstdorf so richtig angefangen. Also ich glaube, die Quali war noch verhältnismäßig in Ordnung, aber dann macht er im Wettkampf, glaube ich, seinen schlechtesten Sprung an den zwei Tagen und das von da an wurde es dann immer schwieriger für ihn. Und heute hatte ich fast so ein bisschen das Gefühl, er hätte fast ein schlechtes Gewissen, dass er dieses K.O.-Duell gegen Eisenbichler so gewonnen hat, weil wenn man ehrlich ist, so wirklich verdient war das ja nicht, dass er da weitergekommen ist. Also das wäre total austauschbar gewesen irgendwie.
Sie sind ein bisschen im Auslauf gestanden wie zwei Prügelknaben, oder?
Ja.
Und sie wussten beide, okay, einer darf weiter, aber so richtig verdient haben sie es beide nicht. So haben sie sich, glaube ich, gefühlt, gell?
Ja.
Weil sie natürlich beide ganz andere Ansprüche haben an sich selbst.
Ja, natürlich. Und gerade der Pius war ja sehr, sehr stabil, bis die Tournee erstmal angefangen hat. Also da war ja kaum mal ein Sprung dabei, wo du
Ja,
gedacht hast, oh,
und
was war das denn jetzt eigentlich?
genau, und deswegen wundert mich das halt extrem, weil ich ja auch nach Engelberg zu dir gesagt habe, Luis, ich habe so das Gefühl, richtig performen, konstant, im Rahmen seiner Möglichkeiten tut nur der Pius.
Ja.
Und deswegen hat es mich schon sehr, sehr überrascht, dass er gerade jetzt diesen Leistungsabfall hatte auf zwei Schanzen, die er eigentlich ganz gut kennt.
Ja, und dann kannst du es eigentlich nur mit dem Ereignis Vierschanzentournee und den
Ja,
Umständen erklären.
ja,
Also, dass
ja.
jetzt wieder Zuschauer da sind, beispielsweise, dass natürlich durch die Vorleistung vielleicht auch ein anderes mediales Interesse da ist, obwohl ich mir das bei ihm eigentlich eher nicht so vorstellen kann, weil er trotzdem noch irgendwo so unter dem Radar geschwebt ist, aber einen anderen Ansatz habe ich jetzt ehrlicherweise nicht. Also von außen sowieso schwierig zu beurteilen.
Ja, ich meine, ist jetzt natürlich auch Jammern auf Top 30 Niveau, ist auch klar, weil er wurde immerhin noch 24. Aber wir haben ihn ja halt auch schon viel besser gesehen in der Saison. Das muss man auch dazu sagen. Bei wem es noch ein bisschen schwieriger ist aktuell, Luis, ist bei Markus Eisenbichler. Der hat sich zwar extrem gesteigert, hatte ich den Eindruck, in Garmisch-Partenkirchen. Also fand ich schon. Ich fand auch die Quali sehr solide und ich hatte auch den Eindruck, dass er wieder ein bisschen optimistischer zu Werke geht. Also ich habe
Ja.
ihn nicht mehr ganz so verbissen erlebt, wie in den letzten ein, zwei Wochen. Jetzt hat das heute halt nicht in den zweiten Durchgang geschafft. Glaubst du, also ist es schon bestätigt, dass er die Tournee fortsetzen wird? Weißt du da was?
Also er hat sich heute im Interview mit der ARD ziemlich klar in die Richtung geäußert, hat gesagt, in Innsbruck werde ich daran weiterarbeiten, an meinen Hausaufgaben. Also für mich klingt das jetzt nicht so, als ob er die Tournee jetzt abbrechen würde.
Was glaubst du, war der Fehler im ersten Sprung? Ist es ganz einfach auch die Tatsache, dass er im Moment nicht stabil genug ist und dann vielleicht auch vor heimischem Publikum auf einer seiner, ich will jetzt nicht sagen Lieblingsschanzen, aber er war hier im Vorjahr Zweiter, dass er dann da am Ende des Tages vielleicht sich sogar ein bisschen zu viel zugemutet hat?
Ja, das würde ich schon sagen, also dass er vielleicht ein bisschen
Ja,
übermotiviert war wieder, weil er hat
übermotiviert.
gemerkt, okay, er ist gut reingekommen, hat sich wohlgefühlt am ersten Tag und hat heute vielleicht wieder das kleine bisschen übertrieben oben am Schanzentisch, auch wieder ein bisschen den Ski zu stark aufgekantet, die Füße zu weit auseinander und dann hat er auch gesagt, ja, er hat sofort nach dem Absprung irgendwie gemerkt, okay, es fährt irgendwie von der Seite rein und hat sich nicht so wirklich wohlgefühlt in seinem System auch so. Und da ist wieder viel zusammengekommen heute, aber ich teile den Eindruck, den du auch hast. Es ist ein Fortschritt zu erkennbar, was seinen Sprungablauf angeht und vor allem seinen Seelenzustand scheint sich gebessert zu haben, weil er war heute tatsächlich deutlich entspannter, auch in seinen Aussagen.
Ja, und abschließend, Luis, bevor wir dann vom DSV zum ÖSV wechseln, möchte ich dich noch fragen, was überwiegt denn jetzt bei dir? Überwiegt eher so dieses lachende Auge, weil Wellinger gut performt, weil Philipp Raimund gut performt, oder überwiegt doch das weinende Auge, weil die Chance auf den Gesamtsieg eigentlich jetzt mittlerweile gegen Null strebt?
Nee, also ich bin Realist. Ich habe im Vorhinein schon gesagt, diese Sieglosserie bei der Tournee, die wird weitergehen. Und ich habe, sagen wir mal so, ich habe das in der Ausprägung, so wie es jetzt laufen würde, mit Abstrichen habe ich das kommen sehen. Deswegen bin ich ganz entspannt, was das angeht. Mir ist wichtiger, und da bin ich auch vollkommen bei den Trainern, dass man bei den einzelnen Springern Sachen sieht, die in eine positive Richtung gehen. Und sagen wir mal so, jetzt bis auf Eisenbichler, Paschke und auch Konstantin Schmid macht mir so ein bisschen Sorgen noch. Stimmt mich das aber positiv, was man gesehen hat. Also, dass ein Wellinger immer stabiler wird, dass Geiger auch nicht mehr so viel fehlt, bis er seine optimalen Sprünge zusammen hat, das ist schon gut. Und Raimund sowieso. Und auch Stefan Laie fand ich heute ganz gut. Also von daher, ja, Mai, manche müssen sicherlich damit leben, so wie es aktuell läuft. Man würde sich natürlich wünschen, dass es besser aussieht, aber ich kann für meinen Teil kann sagen, ich kann damit leben, wie es jetzt ist. Und von daher Ja, schauen wir weiter, wie es in Österreich ausschaut.
Okay, ja, du hast das Stichwort schon geliefert. Wir schauen jetzt zum ÖSV. Da hat es heute im ersten Durchgang, würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit der negativen Nachricht aus österreichischer Sicht an. Da hat es im ersten Durchgang einen erwischt. Stefan Kraft, der wurde am Ende des Tages 18. Den ersten Durchgang hat er auf Platz 22 beendet mit 122,5 Metern. Und ich sag nur eines, Luis, 11,9 Windpunkte plus. Das ist die höchste Anzahl an Pluspunkten im ersten Durchgang und Stefan Kraft hat es erwischt. So, ich war im ersten Moment, sage ich dir ganz ehrlich, ich war wirklich sauer. Ich war richtig stinksauer. Ich habe es ja auch geschrieben, ich drehe jetzt den Fernseher ab und gehe erstmal eine Runde spazieren oder laufen oder was auch immer, aber ich habe keinen Bock mehr, mir das anzuschauen. Ja. Weil ich das Gefühl hatte, dass man da einfach den Stefan Kraft als Jury zu voreilig runtergelassen hat. Und bei diesem Standpunkt bleibe ich auch. Natürlich sehe ich das auch ein bisschen durch die rot-weiß-rote Brille, das ist auch klar. Trotzdem finde ich, dass Stefan Kraft auch nach dem Auftakt in Oberstdorf immer noch zum erweiterten Favoritenkreis gezählt hat. Und ich finde, da sollte man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben. Und wenn dann mal viel Seitenwind ist, es hat ja in den Michi Heiböck, da hat es sich ja auch schon angedeutet. Ne? Ja. Michi Heiböck war ja auch teilweise im Training oder im Probedurchgang einer der weitesten. Da hat sich auch schon so, wie du den gesehen hast, wie der herumgeflattert ist von links nach rechts. Der war ja auch absolut nur Passagier und nicht Pilot. Und Stefan Kraft, du hast so richtig gemerkt, den hat es angesaugt. Also der Hang hat den so richtig angesaugt. Der hatte null Gefühl in der Luft und das hat er auch im Interview gesagt und er war auch zu Recht sauer. Und ich werde mich jetzt nicht in Rage reden, alles gut. Ich finde aber trotzdem, dass man das hätte mit ein bisschen mehr Geduld seitens der Jury hätte verhindern können, weil Stefan Kraft gestern auch schon bewiesen hat, dass er in Garmisch-Partenkirchen zurechtkommt. Das waren passable Sprünge. Er hatte gestern noch nicht seinen besten Anzug an, das sei auch noch gesagt. Ja. Also er ist gestern auch noch mal ein bisschen zur Eingewöhnung mit angezogener Handbremse gesprungen sozusagen und er hat sich aber wohlgefühlt. Und bei einigermaßen normalen Bedingungen bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass er nicht auf 122,5 Meter springt. Luis, ich weiß, du brennst jetzt nicht so sehr für den ÖSV wie ich, das ist irgendwie auch klar. Aber teilst du in irgendeiner Weise meinen Eindruck? Also bist du auch der Meinung, dass man hier vielleicht ein bisschen länger hätte zuwarten können, bis der Wind sich wieder ein bisschen legt?
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich bin der Meinung, dass man hätte warten müssen sogar. Einfach, und es ist völlig unabhängig davon, wer da oben eigentlich sitzt, weil als Jury bist du in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass möglichst alle zumindest faire Bedingungen haben. Gleichmäßige Bedingungen waren an diesem Tag heute in Garmisch-Partenkirchen nicht machbar, aber du musst dafür sorgen, dass das Ganze eine Verhältnismäßigkeit hat und da haben sie in dem Fall definitiv versagt, sage ich ganz klar und deutlich, vor allem, wenn wir uns jetzt mal zurückbeamen auf den 29.12.2022, wie sehr wir die Jury da gelobt haben, wie viel Ruhe sie da bewahrt haben. Und da habe ich mich heute gefragt, wo ist das geblieben? Also was hat sich in der Zwischenzeit getan, dass du deine Herangehensweise plötzlich änderst? So, und das habe ich nicht verstanden und das empfinde auch ich als sehr ungerecht. Und ich finde, Stefan Kraft hat alles Recht der Welt, sich darüber zu beklagen. Der ÖSV, Andi Witthölzl, wer auch immer, die können von mir aus wirklich härteste Kritik an diesem Verhalten der Jury äußern, weil ich finde, das geht nicht. Da haben sie heute nicht die nötige Ruhe gehabt, vor allem du hättest ja Zeit gehabt. Also ja. Was hat jetzt in dem Moment pressiert, dass du ihn da runterschickst? Also das habe ich nicht verstanden, kann ich auch nicht gutheißen. Also da bin ich vollkommen auf einer Linie mit dir, lieber Gernot.
Okay, Theorie von meiner Seite. Jetzt stell dir mal vor, Stefan Kraft wäre gestern in der Qualifikation Dritter geworden. Ja? Kleines Beispiel. Da wäre er heute als einer der Letzten vom Backen gegangen im ersten Durchgang. Wenn da solche Bedingungen gewesen wären, glaube ich, dass sie zugewartet hätten.
Gut möglich, ja. Aber wie gesagt, nochmal, das darf dann nicht die Herangehensweise sein.
Ja.
Du darfst da keinen Unterschied machen.
Ja, weil und oh.
wenn du da mit Bevorzugung anfängst, dann weiß ich nicht, dann weiß ich nicht, dann können wir es auch sein lassen. Also das hat so keinen Wert dann.
Ja, und umso mehr möchte ich an der Stelle dem Stefan Kraft auch Respekt zollen, wie erwachsen er sich auch präsentiert hat in den Interviews danach, ne? Weil ich glaube, der eine oder andere, der hätte da andere Worte gefunden. Und er hat natürlich gesagt, ja, es zipft ihn ein bisschen an, es nervt ihn, aber man kann eh nichts machen. Also er hat jetzt nicht, sage ich jetzt mal, den Schuldigen woanders gesucht. Ja. Er hat natürlich gesagt, es ärgert ihn, dass man dann nicht ein bisschen länger wartet, weil das jetzt im Endeffekt dazu geführt hat, dass er so gut wie null Chancen, ich meine, die Chancen auf den Gesamtsieg, die waren so schon nicht allzu groß, ja, aber durch so ein Eingreifen beziehungsweise Nicht-Eingreifen in dem Fall der Jury sind die Chancen halt noch geringer geworden, beziehungsweise sind sie eigentlich nicht mehr da. Und gerade bei ihm, der war in dieser Saison noch nie schlechter als Achter.
Ja.
Noch nie schlechter als Achter. Dann kommst du nach Garmisch-Partenkirchen und der wird 18. Ja. Und es passt einfach auch so ins Bild, weil die Leute sagen, ja, Stefan Kraft, Garmisch-Partenkirchen, da funktioniert es nicht, obwohl er der Letzte war, der in Garmisch-Partenkirchen am Podest war als Österreicher, weißt du?
Ja, ja,
also so ist es ja nicht. Das hat mich auch ein bisschen aufgeregt, dass da ein paar Polen da bei Twitter, ich habe da ein Bild gesehen, Kraft, überall ist er der starke Mann, bei allen vier Schanzen, nur in Garmisch-Partenkirchen ist er der kleine Junge ohne Power. Ja. Das finde ich dann halt auch nicht richtig, weil es ganz einfach nicht an dem lag heute. Und das will ich nochmal sagen, echt riesen Respekt, wie er hat da echt wie ein ganz großer reagiert und hat, obwohl der Ärger sehr groß war und bestimmt auch jetzt immer noch groß ist, er hat auch gesagt, er fährt jetzt mit der Wut im Bauch nach Innsbruck, hat er sich, finde ich, trotzdem sehr, sehr fair verhalten insgesamt.
Ja, ich meine, zeichnet ihn definitiv mal aus. Also ich meine, großartiger Sportsmann, großartiger Typ. Wobei ich nochmal sagen müsste, wie gesagt, der hätte auch alles Recht der Welt gehabt, da wirklich sehr, sehr deutlich zu werden, ne? Weil ja, das macht man halt einfach nicht. Also es ist jetzt egal, ob es ein Stefan Kraft ist oder wer auch immer. Also da ist er einfach nicht fair behandelt worden. Und im Endeffekt kann ich es deshalb auch so gut verstehen, weil er hatte ja die Gewissheit, dass er aktuell wirklich extrem gut in Form ist. So gut in Form wie zu dem Zeitpunkt der Saison schon lange nicht mehr. Ja. Er hätte alles in der eigenen Hand gehabt, zumindest in der Tournee-Gesamtwertung aufs Podest zu springen. Und dass ihn dann von außen so übel mitgespielt wird, das ist umso härter, weil wenn er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der wäre in Oberstdorf vielleicht 20. geworden und heute dann wieder 18. Ja, mei, hätte kein Hahn nachgekräht, aber so ist es natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung und dementsprechend auch ein Thema, was wir hier natürlich ansprechen.
Absolut. Aber ich würde sagen, Luis, machen wir das Thema zu. Ich glaube, dazu ist jetzt alles gesagt. Der Stefan Kraft, wie wir ihn kennen, er nimmt sportlich und wird in Innsbruck wieder angreifen. Aber Fakt ist jetzt natürlich auch, dass die Durststrecke ÖSV-Tourneesieg, die geht halt auch weiter. Das ist jetzt auch besiegelt. Das ist sowohl beim DSV besiegelt, das ist jetzt aber auch beim ÖSV besiegelt. Aber abgesehen von Stefan Kraft war es aus österreichischer Sicht ein sehr, sehr erfreulicher Wettkampf, muss man ganz klar so sagen. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal in Garmisch-Partenkirchen ein Springen gegeben hat, wo so viele Österreicher unter den ersten 12 waren, nämlich gleich 5 Österreicher unter den ersten 12 mit den beiden Anführern auf 4 und 5, Manuel Fettner auf Platz 4, Jan Hörl auf Platz 5. Manuel Fettner, der, sage ich jetzt mal, wenn er wirklich 2 perfekte Sprünge erwischt hätte, vielleicht sogar der Einzige gewesen wäre heute, der das Podest hätte angreifen können. Also insgesamt sehr erfreulich, was sich da tut. Und wir haben es vorher schon mal kurz betont, Luis, wie wir über den Philipp Raimund gesprochen haben. Das Pendant zu ihm ist Daniel Czofenik, der jetzt der beste Österreicher ist in der Gesamtwertung als 7. Ja. Er war einfach 8. in Oberstdorf und jetzt 7. in Garmisch-Partenkirchen. Der springt befreit auf. Der sagt, ist nicht gut in die Saison hineingestartet, muss man auch ganz klar dazu sagen. Und dann wird er vor der Tournee gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich so ihr Ziel? Naja, ich will schon in die Top 10. Ja, gesagt, getan. Hat er jetzt zweimal geschafft und jetzt ist er der beste ÖSV-Adler in der Gesamtwertung mit Platz 7. Mich hat er heute sehr beeindruckt, muss ich sagen, auch mit dem zweiten Durchgang auf 136 Meter. Ich glaube, von dem kommt noch was.
Garantiert. Also auch wenn man sich anguckt, wie jung der Bursche noch ist, also der ist 20 und der legt jetzt schon so gut los. Also da kann man sich in Zukunft wirklich sehr, sehr viel von ihm erhoffen. Und ich kann in dem Zusammenhang, also wenn wir jetzt über den ÖSV sprechen, eigentlich nur das wiederholen, was ich gefühlt jede Folge irgendwie sage. Ich finde es echt klasse, wie die mannschaftlich beisammen sind, wie groß die Dichte untereinander ist, dass sie es immer wieder schaffen, 3, vielleicht sogar 4, so wie heute, in die Top 10 zu bringen. Tolle Mannschaftsleistung. Und dann hast du noch so einen Clemens Leitner, der
genau
sich den Kontinentalcup-Startplatz holt und dann als 12. korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sein bestes Weltcup-Ergebnis holt heute.
Ja, ich habe es jetzt leider nicht herausgesucht, aber ich würde sagen, Luis, wir machen das jetzt einfach live.
Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass der mal so weit live vorne war.
Ich denke, dass Platz 12 müsste eigentlich sein bestes Ergebnis im Weltcup sein. Und das ist es.
Ja.
Sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis waren 2 19. Plätze in Ruka 2020. Ja, das war auch in unserer ersten Flugshow-Saison. Das war die Corona-Saison.
Stimmt, die B-Mannschaft, die da hingeflogen wurde, ne?
Ganz genau. Ja, das war die B-Mannschaft in Ruka. Und da war unter anderem noch Markus Schiefner dabei, der mittlerweile auch schon zurückgetreten ist. Ein Timon Pascal Kahofer, der schon lange nicht mehr im Weltcup mit dabei war. Manuel Fettner wurde damals 40. in Ruka 2020. Na bumm. Sieht man nochmal, wie sich der Manuel Fettner weiterentwickelt hat, gell?
Leichte Steigerung zu vernehmen, ja.
Ansonsten, Luis, gibt's für dich einen Springer, eine Mannschaft, die dich besonders überrascht, besonders enttäuscht hat? Ich meine, die Japaner, haben sie nach Engelberg schon ausreichend thematisiert. Einer unter den ersten 30, Yo-Yo Kobayashi auf Platz 19. Ich würde sagen, kurz und bündig, wir halten fest, Schritt nach vorne, Fehlanzeige, oder?
Ja, und ich weiß auch nicht, was man da noch großartig zu ergänzen soll. Irgendwie gefühlt nehmen die ja gar nicht teil so. Also das ist
echt brutal.
Das ist echt enttäuschend, was die nicht abliefern, muss man ja sagen, weil was sie abliefern, ist ja quasi nicht vorhanden.
Die beiden Satos, Ren Nikaido, Naoki Nakamura, alle nicht im zweiten Durchgang. Das sind ja sozusagen schon 3/4 der gesamten Mannschaft. Und das sind alles Springer, zumindest der Großteil davon, die wir regelmäßig in den Top 30 schon hatten. Und da ist ein Junjiro Kobayashi noch gar nicht einmal dabei, der es ja, glaube ich, gar nicht in den Hauptbewerb geschafft hat,
genau,
wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, der ist Weltcupsieger, Yukiya Sato hat auch schon Weltcup-Springen gewonnen, Naoki Nakamura stand in dieser Saison schon auf dem Podest. Also das sind eigentlich alles Leute, von denen man weiß, dass sie viel, viel besser springen können, aber sie kriegen es aktuell nicht hin.
Ja, und bei mir schwindet auch so allmählich die Hoffnung, dass die nochmal kommen in der Saison, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Also das würde mich auch stark überraschen. Ich meine, Japan war ja sonst noch so eine Nation, die du vielleicht auch mal in einem Teamspringen irgendwie auf den Zettel haben musstest, so als Außenseiterkandidat aufs Podium oder aufs Mixteam. Und ohne da jetzt zu sehr auf die Silvester-Tournee-Folge vorzugreifen zu wollen, auch im Mixteam sehe ich die Japaner nicht in Podestnähe. Also da kommt bei beiden Geschlechtern gerade viel, viel zu wenig. Was ich aber sagen würde, ich glaube, der Mann mit der, brutal enttäuschendsten, wütendsten Miene heute war Marius Lindwig. Weiß ich nicht, ob du das gesehen hast im Live-Bild, wo sie ihn gefilmt haben, als er seine Sachen gepackt hat und abgedampft ist aus dem Stadion.
Ich habe nur den Konsti gesehen, wie er den Rucksack wegschmissen hat.
Stimmt, ja, das
im ersten Durchgang. Der war auch fuchsteufelswild.
Ja.
Beim Konsti habe ich das natürlich auch verstanden. Ne? Der Konsti hat auch plus 7 Windpunkte gehabt.
Ja, ja.
und im zweiten Durchgang dann mit 133 Metern gezeigt, was er eigentlich drauf hat. Das ist, ja. Es war einfach eine Phase heute im ersten Durchgang, finde ich, die es für die Springer wirklich richtig, richtig schwer gemacht hat. Und ich finde, da muss man auch echt die Athleten ein bisschen in Schutz nehmen.
Ja, total. Also es ist total verständlich, wenn du, ich meine, du siehst ja dann auch, was, welche Kreise die anderen, die um die Ohren fliegen und auch mit dem Wissen, dass die deutlich bessere Bedingungen hatten als du. Du tust dich ohnehin schon schwer in der Saison und kriegst dann noch schlechte Bedingungen. Da ist das völlig menschlich, dass du da sehr, sehr angefressen bist. Stimmt, den Konsti hatte ich jetzt verdrängt. Dann ist der wahrscheinlich doch im Rage-Mode-Ranking knapp vor Marius Lindwig heute.
Ja, ich habe nur diesen Rucksack plötzlich fliegen gesehen und dann habe ich den Konsti gesehen und gedacht, oh, den jetzt mal besser nicht ansprechen, die nächsten paar Minuten.
So habe ich den auch noch nie gesehen, bin ich ehrlich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass der mal so auf 180 war.
Finde ich aber gut. Finde ich aber gut, weil das zeigt auch, dass er mit Herzblut bei der Sache dabei ist und dass ihm das wirklich was bedeutet. Ne?
Definitiv, ja.
Absolut. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Wir waren bei Marius Lindwig. Anzug war zu groß, ne?
Genau. Ja. Das ist übrigens eine Neuerung, vielleicht für die da draußen, die das noch gar nicht gesehen haben sollten. Und ich hoffe, das bleibt so, habe ich auch auf Twitter geschrieben, dass jetzt in dem Live-Timing und auch in den TV-Grafiken jetzt spezifiziert wird, was genau das Problem ist. Das hat mir vorher immer gefehlt beim Anzug, aber es steht explizit drin im Live-Timing, dass es die Anzuggröße war.
Ja, Suit Size, glaube ich, steht wortwörtlich,
ganz,
gell?
Ganz schlicht und ergreifend, ja. Finde ich einen sehr hilfreichen Hinweis, weil ansonsten bist du ja früher echt im Dunkeln getappt. Ja, was war es denn jetzt am Anzug? Da gibt es ja viele Möglichkeiten, warum du da disqualifiziert werden kannst. Und es tut dem Sport sehr, sehr gut, dass da ein bisschen für Transparenz gesorgt wird.
Aber Luis, wenn wir schon über den Marius Lindwig sprechen, würde ich sagen, wir bleiben noch ganz kurz beim norwegischen Team, weil ich finde, bis auf den Halvorsen Granerud, der natürlich alles dominiert, alles überstrahlt und so weiter, ist da auch nicht so viel Betrieb in den hinteren Regalen oder in den unteren Regalen bei Norwegen. Also ich finde, da tut man sich recht schwer. Marius Lindwig, einer, den wir natürlich vor der Saison extrem auf dem Zettel hatten, ganz, ganz weit oben auf dem Zettel hatten. Ich habe sogar gehört, dass der das Weihnachtsfest dieses Jahr kürzer gehalten hat, um sich noch intensiver auf die Tournee vorzubereiten. Ja, gefruchtet hat es anscheinend nicht wirklich. Also 100%ig zufrieden sein mit dem, was hinterm Halvor passiert, kann man, finde ich, nicht aus norwegischer Sicht.
Ja, definitiv nicht. Und ich war auch einigermaßen konsterniert, als ich gestern nach der Quali gesehen habe, in was für K.O.-Paarung die eigentlich rein mussten.
Ja.
Weil die waren, also bis auf Granerud waren die ja gefühlt alle quasi auf der Verliererseite sozusagen, also auf der Seite mit den hohen Startnummern. Da dachte ich, boah, das wird aber schwer, da adäquat viele Leute in den zweiten Durchgang reinzubekommen. Ich finde, positive Aussage ist noch, Ausnahme ist noch Christopher Eriksen Sundahl, macht das für seine Verhältnisse wirklich sehr, sehr gut bei seiner ersten Vierschanzentournee, ist heute auch wieder in die Punkte gesprungen.
Sehe ich auch so.
Ja. Aber ansonsten alle mit Luft nach oben. Also auch Johann André Forfang und Robert Johansson müssten auf der Schanze eigentlich deutlich weiter vorne sein als nur auf Platz 16 und Platz 20.
Ja, ich habe irgendwie generell gerade so das Gefühl, diese klingenden Namen wie Forfang, Tande, Johansson, Lindwig sowieso auch, die spielen bei dieser Vierschanzentournee maximal eine untergeordnete Rolle. Also
und Tande gar nicht qualifiziert.
Und Tande gar nicht qualifiziert.
Das, also das ist es das Comeback der drei norwegischen Fragezeichen, lieber Gernot?
Die drei norwegischen Fragezeichen, ja.
Like, wer sie noch kennt.
Ja, like, wer sie noch kennt, Luis. Das war unsere, ich weiß jetzt nicht, wievielte Folge. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wo. War das Titisee Neustadt?
Ja, ja.
Es war Titisee Neustadt.
Ja, ja. Ja, Titisee Neustadt oder Garmisch-Partenkirchen, Hauptsache Deutschland. Ja.
Hauptsache Deutschland. Ja, leider. Also das, was hinter dem Halvorsen Granerud passiert, ist nicht so viel, aber ich glaube, Alex Stöckl und Co. könnten gut damit leben, wenn es so bleiben würde und am Ende des Tages Karl-Wolgner Granerud mit dem goldenen Adler nach Hause kommt und diese Tournee-Tour-Strecke vorbei ist. Ne? Weil am Ende des Tages interessieren sich die Leute dann dafür, wer stand ganz oben und nicht, wer wurde 8., 12. und 17. Also das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, und also ich habe es jetzt gerade mal im Kopf überschlagen. Ich glaube, die Vierschanzentournee ist tatsächlich auch der einzige Titel, den Cheftrainer Alex Stöckel in seiner persönlichen Trainer-Vita noch fehlt. Und wenn er den durch Hallweiler-Granerød in dieser Saison perfekt macht, dann fragt kein anderer mehr nach, wie denn die anderen Norweger abgeschnitten haben in der Vierschanzentournee. Das ist völlig nebensächlich dann.
Ganz genau. Und wir haben ja auch vorhin schon darüber gesprochen, dass in der Verfassung, in der sich der Hallweiler-Granerød im Moment befindet, sogar der Grand Slam möglich wäre. Wir wissen natürlich, was da alles zusammenkommen muss jetzt am Bergisel und dann in Bischofshofen. Aber so wie er sich heute gezeigt hat, finde ich, war das schon ein deutlicher Fingerzeig in Richtung Konkurrenz. So nach dem Motto, Jungs, wenn ihr mir die Chance gebt, dann hole ich mir diesen Grand Slam. Also dann werde ich das in dieser Saison, werde ich diese Chance nutzen. Deswegen für mich ist er der ganz klare Favorit auf den Sieg. Ich glaube, das ist er auch für jeden, aber ich glaube auch, dass er nichts mehr anbrennen lässt. Dafür ist er mir auch bei der Landung viel zu sicher, viel zu stabil. Also der Telemark heute bei 142 Metern.
Die Frage wäre ja auch, wer von den anderen Springern soll ihn denn überhaupt aufhalten können?
Ja, und selbst wenn er den Grand Slam nicht holt, Louis. Es würden ihm ja auch zwei dritte Plätze wahrscheinlich reichen.
Eben. Also klar, Verwaltungsmodus gibt es im Skispringen nicht, aber wenn es am Ende die beiden dritten Plätze sind, dann ist es halt so.
Na, dann hoffen wir mal, dass wir dann nicht von einer Windlotterie sprechen müssen am Bergisel.
Wäre mal ganz schön, ja.
sonst noch, Luis, recht erfreulich finde ich der Finne. Villo Palosari auf Platz 26. Ich habe übrigens eine Statistik gelesen. Es ist erst der sechste Finne, der in den letzten 5 Jahren Weltcup-Punkte geholt hat. Das spricht jetzt nicht unbedingt für den Zustand des finnischen Skispringens.
Oha. Vor allem wäre dann die Frage, wer waren die anderen? Was für ein Zeitraum war das?
Ich glaube, den letzten fünf oder sechs Jahre. Ich glaube, seit...
Oha.
Ja, also es war auf jeden Fall Antti Aalto, es war Niko Kytösau, es war, glaube ich, Eetu Nuusiainen. Dann war es Kanzler Jaakko Mäte und Ala Momo. Ich glaube, das waren die fünf.
Aber das ist schon verheerend. Also wir sprechen hier von Finnland. Wenn du jetzt gesagt hättest Tschechien, hätte ich gesagt, okay, hat sich abgezeichnet in den letzten. Aber Finnland, das ist schon... Puh. Aber ich muss sagen...
Ich habe die Statistik gefunden. Ich habe sie. Ja. Villo Palosaari ist der sechste Finne, der in den letzten 5 Jahren, also ab 1. Januar 2018, Weltcup-Punkte gesammelt hat. Die anderen sind Antti Aalto, Niko Kytösau, Eetu Nuusiainen, Jaakko Mäte und Ala Momo. Bei Ala Momo ist mir jetzt gerade der Vorname...
Andreas. Ja. Hat mittlerweile auch aufgehört.
Nicht mehr aktiv, gell?
Genau, ja.
Wollte es gerade sagen, ja. 98er Jahrgang und nicht mehr aktiv.
Das ist schon brutal. Gut, man könnte jetzt noch unseren estnischen Freund Arti Aigro mit dazu nehmen. Gehört ja quasi auch zum Team. Dann hättest du nur...
Der wurde heute starker 37. Arti Aigro.
Ja, also man sieht, Finnland doch... sehr weit weg von dem, was sie mal waren. Aber ne, gibt ja, mein Tschechien war auch schon mal besser, als sie es gerade aktuell sind. Die haben in dieser Saison genau einen Weltcup-Punkt.
Was Hoffnung macht, ist, dass Villo Palosaari ein neues Gesicht ist im Weltcup. Das finde ich, das kann man positiv herausstreichen. Dass das ein neues Gesicht ist da in den Top 30.
Definitiv, Also hat heute wirklich Spaß gemacht, der Junge, ja.
Genau, gut, dann würde ich sagen, ich schaue noch mal kurz auf die Gesamtwertung, bevor wir das Thema Garmisch-Partenkirchen 1.1.2023 ad acta legen, lieber Luis. Und zwar Hallweiler-Granerød ist der Führende in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee. Er führt mit knapp 616 Punkten. Dahinter, knapp 27 Punkte dahinter, David Kubacki auf Rang 2. Gesamtdritter, ein zweiter Pole mit Piotr Szywa mit 576 Punkten. Also der hat dann auch schon knapp 40 Punkte Rückstand auf den Halvor Oegner Granerød. Also ich glaube, da ist die Chance auf den Gesamtsieg auch eher dahin. Jetzt nach dem heutigen Tag, Luis, ich würde sagen, das ist 1 gegen 1, oder?
Wenn überhaupt noch, ja.
Wenn überhaupt noch.
Aktuell ist es eher Halvor Oegner Granerød gegen, wenn es ihn denn gibt,
selbst.
Den gegen den Wind vielleicht noch. Aber das
gegen die Jury.
Noch. Ja, ja. Aber wer weiß, vielleicht machen sie ja in Innsbruck mit ihm das, was sie mit Stefan Kraft in Garmisch-Partenkirchen gemacht haben, dann reden wir vielleicht nochmal.
Na, bitte nicht.
Aber sonst sehe ich nicht. Also, da müsste es dann wirklich mit dem viel zitierten Teufel zugehen, dass das irgendwie noch wirklich interessant wird.
Genau, genau. Machen wir die Top 10 komplett. Auf Platz 4 Angelanischek Slowenien. Dahinter 2 DSV-Adler, Karl Geiger auf Platz 5. Der führt 0,2 Punkte vor Andreas Wellinger. Andi Wellinger ist auf Platz 6. Dahinter der erste Österreicher, wir haben es vorhin eben schon kurz thematisiert, Daniel Tschofenik, der Youngster, ist der beste ÖSV-Adler aktuell in der Gesamtwertung, Platz 8. Der dritte Pole, Kamil Stoch, sehr, sehr stark. Kann man nicht oft genug erwähnen, dass die Polen richtig, richtig gut performen wieder unter dem neuen Trainer Thomas Thurnbichler. Platz 9, Lovro Kos, und Platz 10, ach, das schmerzt jetzt ein bisschen, das vorzulesen, aber Platz 10 aktuell, Stefan Kraft. Er hat durch den heutigen Tag in Garmisch-Partenkirchen insgesamt 5 Plätze verloren, ist nach unten gerutscht. Wie wir es auch jetzt schon wirklich im Detail thematisiert haben, nicht unbedingt aus eigenem Verschulden. Viele Faktoren haben damit reingespielt und ich bleibe dabei und du auch, lieber Luis. Er wurde da einfach im ersten Durchgang nicht ganz fair von der Jury behandelt. Das war Garmisch-Partenkirchen. Morgen, 2. Jänner, haben wir einen Ruhetag und am 3. geht es dann weiter, Luis, auf den Berg Isel mit der Qualifikation. Und ich würde sagen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, jetzt lauschen wir mal unserem Zeremonienmeister in der Flugshow, dem Luis, der stellt mir und euch das Programm in Innsbruck vor.
Ja, ist schnell gemacht. Ihr braucht euch nur eine Uhrzeit merken, sowohl für den 3. als auch den 4. Jänner ist es jeweils 13.30 Uhr. Da den Fernseher einschalten und schauen, was die springenden Burschen da draußen so veranstalten. Aber weil du gerade Ruhetag gesagt hast, lieber Gernot, für die Skispringer ist Ruhetag, für uns nicht, denn wir nehmen auch morgen am 2. Jänner wieder eine Folge auf, und zwar einen ausführlichen Rückblick zum Silvesterturnier oder Silvester-Tournament, nennt ihr, wie ihr es wollt. Und da wird auch unsere liebe Uli Gressler als Expertin wieder mit am Start sein.
Ganz genau. Die Flugshow braucht keine Ruhetage, die macht direkt weiter. Es gibt natürlich bei den Damen auch vieles, vieles zu besprechen. Thematisch überschlagen sich ja auch so ein bisschen die Ereignisse gerade in den Medien, was das Thema Vierschanzentournee bei den Frauen angeht. Das wird auf jeden Fall auch im Detail besprochen und analysiert im Rückblick auf das Silvester-Tournament. Gut, Luis, ich sage noch einmal frohes neues Jahr. Danke dir für die, wie immer, sehr entspannte Aufnahme mit dir. Hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, zeitlich sollten wir jetzt auch langsam zum Ende kommen.
Ja.
Wir besprechen ja immerhin nur einen Wettkampf. Und genau, bedanke mich bei dir, bedanke mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat unsere Sendung gefallen. Wie gesagt, ihr könnt immer gerne mit uns in Kontakt treten. Bei Instagram findet ihr uns unter dem Namen Flugshow. Wir freuen uns da immer über Fragen, Wünsche, Anregungen. Ihr könnt da Teil der Sendung werden. Und wir würden uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr bei Spotify vorbeischaut und uns da eine 5-Sterne-Bewertung dalassen könntet, sofern euch unser Podcast gefällt. Dann sage ich nochmal frohes Neues. Und weil ich jetzt schon mal so viel gesprochen habe, Luis, würde ich sagen, es ist ja fast schon jetzt Tradition, wenn wir beide gemeinsam aufnehmen, würde ich sagen, dass du unsere Hörerinnen und Hörer entlässt.
Ja, vielen Dank dir, lieber Gernot, wie immer. Großer Spaß mit dir, über das Skispringen zu plaudern. An euch da draußen auch von mir nochmal frohes neues Jahr. Bleibt gesund, viel Spaß und Erfolg für 2023. Ja, und wenn ihr mögt, hören wir uns in Kürze schon wieder, wie gesagt. Und bis dahin gilt natürlich wie immer, fliegt so weit es geht. Und bis zum nächsten Mal.